Hörenswert. Der Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze.
Schwitzende Hände, Herzrasen und der Gedanke an einen Flugzeugabsturz. Für viele Menschen ist Fliegen mit großen Ängsten verbunden und der Start in den Urlaub, ja, der gestaltet sich alles andere als entspannt. Im Gegenteil, von Flugangst Betroffene, die haben oft schon Wochen vor dem Abflug Probleme mit Angstattacken. Davon kann auch Ronja Uminski ein Lied singen. Sie hat vor einigen Jahren ein traumatisches Erlebnis beim Flugzeug gehabt und war seitdem kein einziges Mal mehr in einem Flieger. Ich spreche heute mit ihr und mit der Psychologin Irene Rausch über Flugangst. Wir klären auf, was steckt dahinter und was kann man dagegen tun. Schön, dass Sie beide bei mir sind.
Dankeschön. Danke für die Einladung.
Liebe Ronja, kannst du uns kurz zu Beginn schildern, was passiert in deinem Kopf, wenn du nur an das Betreten eines Flugzeuges denkst?
Passiert auf jeden Fall mal sehr viel in meinem Kopf. Also ich bekomme Panikgedanken, bekomme auch irgendwie so ein bisschen so ein Herzrasen, ein komisches Gefühl. Und das Erste, was passiert, wenn jemand zu mir sagt, willst du in den Urlaub fliegen, ist, dass ich sofort sage, nein. Also das kommt für mich überhaupt gar nicht in Frage. Ich mache mir lieber 100.000 andere Wege, als dass ich irgendwann nochmal in ein Flugzeug steige, weil allein der Gedanke dann in diesen engen Raum und dann die ganzen Leute und man ist irgendwo oben in tausenden Meter Höhe, das geht gar nicht für mich.
Also da kann das Urlaubsziel gar nicht so attraktiv sein. Du sagst einfach, also da fliege ich gar nicht oder fahre auch gar nicht in Urlaub.
Ne? Also bis jetzt habe ich schon sehr große Reiseziele, wo ich unbedingt hin will, aber die Angst überwiegt. Also ich bleib lieber hier, wo ich auch mit dem Zug oder mit dem Schiff das erreichen kann. Aber Australien oder Bali, das sind immer so große Ziele, wo ich immer hin wollt. Das ist für mich noch sehr, sehr weit weg.
Ja, und auch schwierig anders zu erreichen. Ich würde mich jetzt sehr freuen, wenn du uns an dieser einen Situation, die du erlebt hast, teilhaben lässt und uns, wenn wir einen Zeitsprung machen, ungefähr 5 Jahre zurücknimmst. Was ist da passiert?
Also ich bin da mit einer Freundin gemeinsam auf Urlaub gewesen. Wir waren in New York und Fliegen war immer schon für mich sehr schwierig. Also ich habe davor immer Reisetabletten nehmen müssen oder auch Tropfen und habe immer schon beim Abflug höllische Panik gehabt. Allein dieses Gefühl vom Aufflug war immer für mich ganz, ganz furchtbar. Und ja, diese Angst war halt immer schon ein bisschen da. Ich habe das auch damals irgendwie aus der Kindheit schon so ein bisschen mitgeschleppt, kommt mir vor. Das Erlebnis war eben das, dass wir damals im Februar von New York nach Amsterdam geflogen sind. Es war mitten in der Nacht, es war stockdunkel draußen. Man hat gar nichts gesehen, man hat nur diesen Flugzeugraum vor sich gesehen mit den Leuten. Und auf einmal hat es einfach furchtbar zum Ruckeln angefangen. Also wir sind wirklich in ganz schlimme Turbulenzen reingekommen. Es war so schlimm, dass die Sitze wirklich gescheppert haben. Und meine Freundin neben mir, die hat sich schon Tabletten genommen, dass sie halt da irgendwie schlafen kann. Nur ich habe das am ganzen Körper gespürt. Also ich habe die Panik in mir aufsteigen gespürt und hatte schon ganz klebrige Hände und war schon knapp irgendwie davor, dass ich irgendwie keine Luft mehr bekomme. Und bin dann eben zu einer Stewardess gegangen und habe zu ihr gesagt, können Sie mir bitte irgendwie helfen? Ich packe das gerade gar nicht. Für mich ist das wirklich gerade sehr schlimm. Und die Dame hat dann zu mir gesagt, ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt auch seit 20 Jahren in dem Beruf und ich kann Ihnen eigentlich echt nicht sagen, wie das Ganze ausgehen wird. Und das hat sie in so einem Englisch gesagt. Also es war halt wirklich so, I really don't know what is happening now. Und ich weiß noch, ich habe dann so ein Gefühl in mir gehabt. Auf einmal, es war wie so ein Schock. Also es war wie ein Sog, der sich runtergezogen hat. Und der erste Gedanke, der mir durch den Kopf ging, war, okay, passt, ich muss jetzt mal schnell der Mama schreiben. Das ist jetzt das Wichtigste. Und dann ist eh aus, so auf die Art. Also ich hatte wirklich, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gehabt. Ich hatte wirklich Todesangst, glaube ich. Also ich glaube, dass das eine Todesangst war, weil für mich war es einfach nur schwarz. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich in der Situation anfangen soll. Und es kam dann auch dazu, dass ich dann danach recht schnell einen Kreislaufzusammenbruch hatte, Panikattacke bekommen habe und das Ganze sich dann irgendwie wieder eingefangen hat. Und der Pilot hat dann auch netterweise eine Durchsage gemacht, wie, ja, es wird jetzt besser und wir sind eh schon fast da. Aber es war kompletter Schock für mich. Mhm. Also möchte sowas nie wieder erleben.
Mhm. Ja, deshalb auch kein Flugzeug mehr betreten, Frau Rausch. Jetzt hat nicht jeder die Erfahrungen von Ronja Ominski gemacht, also die so extrem sind bis zur Todesangst, wo man ja wirklich, wenn ich das richtig auch interpretiere, auch du ja wirklich Angst hattest, dieses Flugzeug nicht mehr lebend zu verlassen. Also ja, die Stewardess war auch nicht gerade hilfreich in dem Moment. Gleichzeitig hast du ja auch schon vorher eine Disposition, also etwas Flugangst mitgebracht. Frau Rausch, wie verbreitet ist denn dieses Phänomen der Flugangst eigentlich? Wie viele Menschen betrifft das?
Das Phänomen ist sehr stark verbreitet. Es leiden ungefähr ein Drittel bis 50% aller Passagiere daran. Das heißt, wenn man in einer Kabine sitzt, in einer Dreierreihe, auf der anderen Seite noch eine Dreierreihe, kann man davon ausgehen, dass ungefähr 2 Passagiere sich nicht wohlfühlen. Und ja, die Bandbreite ist sehr gefächert, aber es ist tatsächlich wirklich sehr, sehr stark verbreitet, die Flugangst.
Wissen Sie, handelt es sich da mehr um Männer, um Frauen, um jüngere oder ältere Personen? Kann man das überhaupt so statistisch festlegen?
Die Flugangst ist eigentlich sehr, würde ich sagen, geht sehr bunt gemischt durch alle Geschlechtsgruppen, Bevölkerungsgruppen. Ja, also es sind eigentlich sehr viele davon betroffen, Berufsgruppen, also bis hin zu Prominenten, zu Prinzessinnen. Es ist niemand davor gefeit. Von Angststörungen grundsätzlich sind mehr Frauen betroffen und es gibt auch eine Tendenz, dass eher Jüngere stärker darunter leiden. Das spiegelt auch so ein bisschen meine Erfahrungen. Wobei man dazu sagen kann, dass üblicherweise Männer sich seltener auch Hilfe holen, beziehungsweise sich seltener sozusagen outen.
Outen, ja.
Ja, also das ist auch einer der Gründe, weshalb mehr Frauen eigentlich, ja, sich dazu bekennen, sozusagen, ja.
Wovor fürchtet man sich denn jetzt konkret, und das würde ich gerne an Sie beide geben, vielleicht zuerst einmal an dich, noch bevor dieses traumatische Erlebnis stattgefunden hat, hast du ja schon gesagt, Fliegen, das war nie meins. Hast du dich konkret vor etwas gefürchtet oder war das eher eine diffuse Angst?
Ja, ich habe mich absolut vor was Konkretem gefürchtet und zwar einfach der Fakt, dass wenn es zu einem Absturz kommt, dann kommt es nicht mehr zu einer Rettung. Also ich bin, beide Eltern von mir sind beides Eisenbahner und bin mit dem Zugfahren groß geworden. Ich bin, seitdem ich ein Baby bin, einfach nur Zug gefahren. Und man sagt natürlich, es kommt so selten zu einem Flugzeugabsturz. Es kommt viel mehr zu einem Autounfall. Aber einfach dieser Gedanke, dass man irgendwo oben ist und da ist ein Mensch, dem du einfach dein ganzes, also es ist jetzt salopp gesagt, dein ganzes Leben in die Hand gibst und der fliegt dieses Teil. Das ist einfach so eine Horrorvorstellung für mich. Ich habe generell ja auch Angst vor Höhen. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich ganz weit oben bin, kann ich nicht an ein Geländer rangehen oder ich kann auch nicht auf hohe Leitern steigen, einfach weil ich dieses Bauchkribbeln bekomme. Es geht in die Höhe. Das ist für mich genau das. Also
Frau Rausch, welche Erfahrung haben Sie in diesen vielen Jahren gemacht? Was ist es, was in den Köpfen der Menschen da passiert? Wovor haben Sie Angst, vielleicht auch Stichwort, die Kontrolle abzugeben?
Das spielt meistens auch mit einer Rolle. Also die Flugangst ist deshalb auch so stark vorhanden, weil es einfach eine Bündelung von einer Vielzahl von Faktoren ist. Das beginnt schon einmal damit, dass wir alle erdgebundene Wesen sind. Das heißt, wir fühlen uns nicht unbedingt auf 10.000 Meter in der Luft so ganz entspannt. Es ist ähnlich, wie wenn man vielleicht auch im Meer nicht gern so weit hinausschwimmt. Es ist da irgendwie auch nicht so wirklich was Greifbares drunter. Also das ist sozusagen mal die Basis. Darauf setzen sich aber viele Gründe. Also das kann sein, dass gerade beim Fliegen meistens auch zu wenig Wissen über die flugspezifischen Begleiterscheinungen vorhanden ist. Das heißt, da werden dann Turbulenzen, so wie es Ronja erlebt hat, sofort als sehr bedrohlich interpretiert, verständlicherweise. Und man muss dazu sagen, es war die Aussage von der Flugbegleiterin sicher keine glückliche, denn grundsätzlich sind Turbulenzen glücklicherweise für das Flugzeug absolut ungefährlich, wenn man angeschnallt ist, ist auch dazu zu sagen, natürlich auch für die Passagiere. Und es gehen aber oft auch eine Reihe von anderen Angstthemen mit einher. Also wie Ronja gesagt hat, zum Beispiel die Höhe, die da eine Rolle spielen kann. Bei vielen ist auch so die Angst vor engen, geschlossenen Räumen, Klaustrophobie. Also wenn man sich in einer Gondel oder irgendwo nicht wohlfühlt, wird man es wahrscheinlich auch nicht beim Fliegen tun. Ja, und auch die Angst vor dem Kontrollverlust, also die ist sehr stark vorhanden, weil gerade beim Fliegen das als so unangenehm erlebt wird. Man sitzt da drinnen, man kann nichts tun, man ist dem Piloten ausgeliefert. Beim Autofahren zum Beispiel hat man vermeintlich das Gefühl, Kontrolle zu haben, was tatsächlich nicht mit der Realität übereinstimmt, weil man könnte die beste Autofahrerin der Welt sein. Man weiß nicht, wer fährt vor einem, wer fährt hinter einem, gibt es einen Reifenplatzer. Also man kann in Wirklichkeit genauso wenig tun. Aber beim Fliegen wird deshalb, weil immer dann, wenn man subjektiv keine Kontrolle über eine Situation hat, vor allem eine belastende Situation, kommt es zu einer verzerrten Risikowahrnehmung. Das heißt, das Risiko wird weitaus höher eingeschätzt und umgekehrt ist das auch. Deshalb glauben wir vermeintlich, das Autofahren ist ja sicher, was tatsächlich vollkommen falsch ist. Und das sind eben diese Vielzahl an Gründen, die die Flugangst so schnell auslösen können.
Sie beide, du hast auch was sehr Richtiges angesprochen und Sie jetzt auch wieder, die Wahrscheinlichkeit, auf dem Weg zum Flughafen mit dem Auto einen Unfall zu haben, ist deutlich höher, als mit dem Flugzeug abzustürzen. Nur bringt dir in dem Fall das nichts, wenn ich dir das sage, weil du trotzdem Angst hast. Bleiben wir bei der Angst. Gehen wir da noch bitte ein bisschen tiefer rein. Die Ronja hat schon ein paar Symptome gesagt, die sie empfunden hat. Welche Symptome gibt's da noch? Sind das unterschiedliche?
Naja, also Flugangst ist dadurch charakterisiert, dass es meistens schon im Vorfeld, einige Zeit vorher, beginnt, unangenehm zu werden. Das heißt, es kann ein paar Tage, bei manchen Wochen und bei manchen anderen vielleicht schon Monate im Vorfeld so der Gedanke an einen Flug großes Unbehagen bereiten. Und wenn man dann zum Flug kommt, je näher der Flug rückt, beziehungsweise dann am Flug selbst, gibt's so die klassischen Angstsymptome, Herzrasen, schweißnasse Hände. Viele klagen über Atemnot, also so dieses Gefühl, ich kriege da zu wenig Luft.
Also auch ähnlich Symptome einer Panikattacke, ne, die man dann hat, wenn man sich so beklemmt fühlt.
Ja. Manche weinen auch, beziehungsweise andere sind wie starr vor Schreck. Die sind gar nicht mehr, also da richtet sich die Angst so wirklich nach innen. Also das sind so diese klassischen Symptome von Flugangst.
Schwindelig ist mir auch immer
kann auch
muss
sein.
Immer, genau. Ich habe Angst, dass ich mich übergeben muss.
Ja, kommt also auch
das Typische.
Ja.
Alles kommt eher aus mir raus, als es ist irgendwie so, als würde meine Seele meinen Körper verlassen wollen in dem Moment. Es klingt jetzt ein bisschen überspitzt, aber es ist halt echt einfach dieses Gefühl von unglaublicher Angst, die man da hat. Sobald man dann halt auch so viele Menschen um einen herum hat, die man auch nicht kennt, das ist auch noch bei mir so ein Grund, dass ich halt auch einfach für eine, sag ich jetzt mal bei Langstreckenflüge da von New York nach Amsterdam, das waren ja auch 9, 10 Stunden, ich weiß gar nicht. Man ist einfach auf einer so langen Zeit mit so vielen unbekannten Menschen auf einem Fleck, das macht einen auch irgendwie ein bisschen mulmig. Also ich mag das nicht. Ich bin so eine Person, wenn ich mich dann aus dieser Situation oder aus einer großen Menschengruppe entfernen möchte, dann mache ich das auch. Aber im Flugzeug geht es halt nicht.
Das ist kein Ausweg, ne?
Da also kann man nirgendwo
absolut.
Hin.
Absolut. Also das ist auch eines dieser Angstthemen. Also wir nennen das Agoraphobie. Diese Furcht irgendwo oder dieses Unbehagen in großen Menschenmengen. Ja. Also wenn man auch lieber irgendwo bei einem Konzert am Rand sitzt oder hinten, wo man weiß, man kommt schnell raus.
Ja.
Menschenansammlung nicht so gerne hat. Das ist natürlich beim Fliegen dann auch
man
ganz klassisch.
Man kommt nirgendwo hin.
Ja,
man
genau.
ist gefesselt in seinem Sitz sozusagen.
Jetzt habe ich eine ketzerische Frage oder These. Kann theoretisch jeder Mensch an Flugangst leiden? Nur kommt es darauf an, wie stark diese Faktoren in einem ausgeprägt sind, ob man sich jetzt unwohl fühlt, wenn man zum Beispiel in zu engen Räumen ist oder Angst hat, die Kontrolle zu verlieren. Also hat jeder von uns die Flugangst eigentlich schon angelegt in sich?
Grundsätzlich nein, jein, weil es kommt kein Baby mit Flugangst auf die Welt.
Aha.
Also das ist einmal sehr die gute Nachricht. Das heißt, die Flugangst wird irgendwann einmal gelernt. Wie gesagt, latent, dass wir uns da in der großen Höhe nicht so wohlfühlen, das ist schon auch ein Mitfaktor. Aber grundsätzlich gibt es irgendwann einmal meistens ein Ereignis, so wie bei dir, es fängt schon mit leichten Unbehagen an, also bei Ihnen, ja, bei dir, na egal, sagen wir du. Ja. Und wenn dann so ein turbulenter Flug zum Beispiel dazu kommt oder es reicht oft auch aus, dass man Erzählungen hört oder dass man in den Medien liest, starke Turbulenzen oder sonst irgendwie ja, irgendwelche flugspezifischen Besonderheiten. Also dadurch wird das gelernt. Und ja, jetzt ist natürlich sehr davon abhängig, hat man eher gute Erfahrungen gemacht, beziehungsweise hat man auch das Vertrauen. Also ich persönlich hatte schon einen sehr flugbegeisterten Vater. Ich bin von Kindheit an, ja, war mir das Fliegen...
Deshalb ist Ihr Mann wahrscheinlich auch Pilot.
War mir vertraut, mein Mann ist Pilot. Also wir haben schon sehr jung geheiratet. Das heißt, für mich ist das Fliegen immer mit Vertrauen verbunden gewesen. Und das ist in jedes, da hat jeder so andere Situationen. Ich bin dafür mal von einem Hund gebissen worden als Kind. Also bei mir gibt es so eine Skepsis Hunden gegenüber. Das sind einfach unsere Lernerfahrungen und ja,
wie sich das auch manifestiert, ja.
Ich finde das auch, was beim Flugzeug bei mir auch noch so ein Punkt ist. Ich weiß nicht, ob das für andere auch so ist, aber allein, wenn man ein Flugzeug sieht, wie es abhebt und wie es landet, es rüttelt einfach alles. Es rütteln die
Ja, es wirkt alles instabil, ne? Es wird da jetzt gleich eine Schraube raus.
Ja, genau. Und dann diese Räder, und die Räder drehen sich noch in sich drin, drehen die sich auch nochmal, und dann auch so Horrorgeschichten mit, ja, wenn dir jetzt ein Vogel in die Turbine fliegt, dann stürzt man eh ab. So, das sind einfach so kleine, banale Dinge.
Stimmt das?
Die mich einfach...
Das stimmt natürlich nicht.
Weil der wird ja sofort zerhäckselt.
Ja, ja, nein. Aber...
Das stimmt nicht, und das ist aber ein gutes Beispiel für dieses zu wenig Wissen haben, was natürlich verständlich ist, denn wer ist denn wirklich schon so ein Experte auf dem Gebiet? Aber genau aus dem Grund ist es eben so wichtig, Informationen, Wissen zu haben, und zwar Fakten. Denn man hört sehr viel, also man liest auch teilweise in den Medienberichten dann teilweise Notlandung. Wenn man das sich anschaut, war es eine technische Zwischenlandung, also war überhaupt, hat nichts mit einer Notlandung zu tun. Aber es sind einfach so Termini, und wenn man das dann hört, oder Vogel im Triebwerk und könnte abstürzen, das nicht stimmt, ja, dann ist klar.
Da würde ich gerne einhaken, nämlich was man alles in den Medien liest. Jeder von uns googelt, ich glaube, zig oder hunderte Male jeden Tag, und wenn ich da eingebe, was tun gegen Flugangst, das heißt, ich soll mich entspannen, lese ich da, ich soll was essen, ich soll was trinken, ich soll vielleicht auch Alkohol konsumieren. Mhm. Was halten Sie denn von solchen Tipps?
Diese Tipps sind sehr differenziert zu betrachten. Ja. Das heißt, es gibt einige Tipps, die durchaus gut und sinnvoll sind. Also zum Beispiel Stress zu vermeiden, nicht irgendwie gestresst den Flug anzutreten, weil Stress und Angst stehen in hohem Zusammenhang. Das ist sicher ein guter Tipp. Sich zu bewegen im Vorfeld ist auch wichtig und gut. Also wenn man dazu in der Lage ist, in Ruhe zum Flughafen zuerst einmal fahren, nicht irgendwie abgehetzt und dann schauen, dass man vielleicht keine Förderbänder benutzt, sondern viel zu Fuß geht, damit das Adrenalin abgebaut wird. Aber der Tipp zum Beispiel, etwas zu trinken, ein Glas zur Beruhigung zu trinken, das ist kein guter und adäquater Tipp, weil das mit dem Alkohol ist so eine Sache. Es wird natürlich zwar viel von Passagieren auch verständlicherweise zur Beruhigung konsumiert, aber da gibt's, erstens sollte man wissen, dass Alkohol grundsätzlich anders wirkt in der Luft. Er wirkt viel stärker und schneller, geht schneller ins Blut über, wird langsamer abgebaut, hat auch nur kurzfristig eine beruhigende Wirkung. Also das heißt, um wirklich diesen Beruhigungslevel aufrechtzuerhalten, müsste man ständig nachtanken, was auch nicht so geeignet ist, weil man da schnell in einen berauschten Zustand kommen würde. Und er verhindert natürlich auch aktive Selbstbewältigungsstrategien. Das heißt, man signalisiert sich damit selbst, so, ich brauche das, weil sonst überstehe ich den Flug nicht, macht sich damit eigentlich viel kleiner, weil es geht ja tatsächlich genau um das Gegenteil, dass man sieht, ja, ich kann was tun, es gibt genug Techniken, Selbstbewältigungsstrategien, und wenn ich die anwende, ja, wirkt das besser als der Alkohol.
Genau, und ich habe ja hier jemanden sitzen mit Ihnen als Person, die erfolgreich seit über 25 Jahren Menschen mit Flugangst behandelt. Sie beide, ihr habt euch jetzt gerade kennengelernt. Mhm. Ich habe auch mit der Ronin im Vorfeld gesprochen, die gesagt hat, sie legt hier große Hoffnungen in dieses Gespräch. Sie haben jetzt auch ein Buch veröffentlicht, wo Sie auch gesagt haben, das war Ihnen ein Herzstück, über all die Jahrzehnte dieses angesammelte Wissen auch zu Papier zu bringen. Was ist denn Ihr Anliegen in diesem Buch?
Ja, also ich habe eben in wirklich vielen Jahrzehnten und sicher hunderten Behandlungen sehr oft erlebt, dass Betroffene lange Leidenswege hinter sich hatten und vor allem auch falsche Wege gegangen sind. Und ich habe dann immer, oder ich stelle immer wieder fest, und auch die Betroffenen, es geht viel leichter und schneller, als die das oft für möglich halten. Und dann mein Ansatz ist, dass ich das einfach mal Ja, es war, wie gesagt, ein Herzenswunsch, meine Best-Practice-Tipps da weiterzugeben. Wichtig ist, dass man, gerade wenn man auch in Selbsthilfe sich helfen möchte, dass man da, also ich wollte einfach einen fundierten Ratgeber schreiben, aber nicht so trocken, wie es schon etliche gibt. Also ich habe sehr viel Live-Expertisen drinnen, sehr viel Fallgeschichten. Und vor allem, was mir wichtig ist, ich gebe so ein imaginäres Werkzeugköfferchen mit, weil sehr wichtig, also da kann sich jeder sozusagen rausnehmen, die Tools, die Instrumente, die ihm helfen, weil jedem hilft etwas anderes. Und der Grund ist, dass man aus der Hilflosigkeit rauskommt. Denn die Betroffenen haben ja oft so den Eindruck, ich sitze da drinnen, ich muss das über mich ergehen lassen, ich kann nichts machen, jetzt ist alles aus. Und das ist erstens einmal ganz falsch und auch nicht notwendig. Also man kann, ich vergleiche das oft so mit, wenn die Gedanken so davon galoppieren, so im Sinn, jetzt stürzt man eh ab und jetzt ist Hopfen und Malz verloren. Man kann diese Gedanken wieder einfangen. Das ist wie ein Reiter, der am Pferd sitzt und die Zügel losgelassen hat und das Pferd galoppiert davon. Und da ist wichtig zu sagen, so, ich übernehme jetzt wieder die Gedankenkontrolle. Ich bin der Chef, ja, meiner Gedanken. Ich gebe da auch Checklisten mit, dass man dann in der Situation schnell schaut, so 1, 2, 3, das kann ich machen, das hilft mir. Also, dass man aus dieser Hilflosigkeit rauskommt, das ist ganz, ganz wichtig. Und erfreulicherweise, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber ich bekomme sehr gute und viele Rückmeldungen, dass es wirklich gut hilft. Und ich hoffe, dass es auch dir helfen wird.
Ja, sehr, sehr schon schön.
Mit dieser Angst umzugehen, weil das wissen wir ja auch, dass dieses Abstrakte und Große und Schwarze und Diffuse ja das Schlimmste an der Sache ist. Wir haben vorher kurz über die Wahrscheinlichkeiten gesprochen, dass es ja viel unwahrscheinlicher ist, mit dem Flugzeug abzustürzen, als mit dem Auto quasi einen Unfall zu haben. Bringt das was? Also kann man, weil das ist ja etwas Rationales, bringt das was, wenn man jetzt jemanden wie der Ronja, die diese Flugangst hat, mit so quasi logischen Beispielen kommt? Mhm. Und wenn nein, warum nicht?
Ja, also das ist auch ja mit Ja und Nein zu beantworten. Am Anfang bringt's wenig bis gar nichts, weil es ist eine emotionale Betroffenheit und aus dem Grund ist es wichtig, da auf mehreren Ebenen anzusetzen. Das heißt, es ist wichtig, zum Beispiel den Körper mal in Ruhezustand zu bringen, das vegetative Nervensystem zu beruhigen, was übrigens recht schnell und einfach geht, mit zum Beispiel einer guten Atmung, mit Entspannungsübungen. Dann ist es natürlich auch wichtig, das falsche Verhalten zu beenden. Also falsches Verhalten ist zum einen betäubende Substanzen, ist aber auch Vermeidungsverhalten. Also
nicht mehr zu fliegen.
Nicht mehr zu fliegen ist etwas, was die Angst längerfristig absolut höher werden lässt. Also das ist wie ein Berg der Angst, der eigentlich immer höher wird. Wenn es am Anfang nur ein kleiner Hügel war, wird es irgendwann einmal der Semmering, irgendwann wird es der Mount Everest. Ja.
Fühlt sich das so für dich an, dass es mit der Zeit immer schwieriger?
Also mittlerweile ist es wirklich schon so schlimm, dass zum Beispiel, wenn ich mit meinem Papa auf Urlaub fliege und die Flugstrecke sind 2 Stunden, dass ich zu ihm sage, weil meine Eltern sind beide Eisenbahner, dass ich zu ihm sage, fahr mit mir 2 Tage Zug und Schiff, ist mir wirklich wurscht. Bevor ich 2 Stunden in einen Flieger steige, fahre ich lieber 24 Stunden mit dem im Zug.
Ja, das ist das klassische Vermeidungsverhalten, das aber, wie gesagt, zwar verständlich ist, aber kontraproduktiv ist, weil die Angst eben, weil der Berg irgendwann jetzt wie ein Mount Everest und ist dann fast gar nicht oder schwierig. Ich meine, es ist immer bewältigbar. Aber zu der vorigen Frage, also damit ich das noch zu Ende bringe, die Argumentation in weiterer Folge ist aber die rationale Komponente schon auch wichtig. Also es geht dann schon darum, dass man auf die Gedankenebene geht. Und dass man schon immer, und wenn es am Anfang auch nur ein klitzekleines, ja, ich weiß eh, es ist so unwahrscheinlich, dass was passieren könnte, aber es ist trotzdem wichtig, das sich auch immer wieder bewusst zu machen. Irgendwann sickert es dann auch. Also am Anfang ist es vielleicht nur im Kopf, aber es sickert dann schon irgendwann runter. Und es geht immer auch darum, dass man diese, wir nennen das Katastrophengedanken in der Psychologie, also diese Gedanken, wir werden jetzt sicher abstürzen und da wird was Furchtbares passieren und so, dass man die, wie gesagt, modifiziert und korrigiert. Also das ist schon auch sehr wichtig.
Genau, und das, was Sie vorher erwähnt haben, ist natürlich, solche logischen Gedanken müssen auf einen beruhigten Körper treffen, weil wenn die Ronja in einer Ausnahme- oder Stresssituation ist, dann kann sie mit der Logik nichts anfangen. Ja. Das erscheint mir auch sehr schlüssig, dass man zuerst das vegetative Nervensystem beruhigt, sich, wie es im Volksmund heißt, einfach runterholt und dann auch wieder offener ist für Argumentation. Ich möchte noch bei einer Sache einhaken, die wir, du hast es in deinem anfänglichen, in deiner Beschreibung erwähnt, die Freundin, die sich da Tabletten eingeworfen hat. Und auch das ist ja ein gangbarer Weg. Man kann zum Arzt gehen und sagen, ich habe so Angst, könnte ich ein angstreduzierendes, ein dämpfendes, ein Schlafmittel haben. Wie sehen Sie das?
Genau, also das ist auch sehr kritisch zu sehen. Ist zwar auch, ist verständlich von den Betroffenen selbst, ist aber längerfristig auch nicht zielführend. Das heißt, wenn ich einen Flug habe und sage, gut, ich fliege eh nie wieder und ich muss jetzt und ja, ist verständlich, dass ein Betroffener dann sagt, gut, ich nehme jetzt irgendein Schlafmittel. Aber es wird dadurch, also es ist das gleiche Prinzip, der Angstberg wird höher. Ich signalisiere meinem Gehirn, ich brauche eine Substanz, ich schaffe das sonst nicht, ich mache mich selbst wirklich abhängig. Jetzt nicht nur im körperlichen Sinn von dieser Substanz, aber auch in der psychologischen, auf der psychologischen Ebene. Die Betroffenen suggerieren sich ständig selbst, also ohne Medikament
geht's nicht.
Ganz abgesehen, also was ich immer wieder erlebe, weil ich ja viele Menschen auch begleite, beziehungsweise die Rückmeldungen bekomme, dass gerade zum Beispiel Tranquilizer anders wirken in der großen Höhe. Es testet ja kein Pharmaunternehmen seine Medikamente auf 2.500 Meter Höhe. Das heißt, man weiß weniger über die Wirkungen, über die Wechselwirkungen und die Rückmeldungen, die ich bekomme, ist sehr erstaunlich oft, dass mir Klienten sagen, ich habe da, weiß nicht, die dreifache Dosis genommen, was grundsätzlich schon absolut nicht empfehlenswert ist. Und es hat nichts gewirkt. Es wirkt in der Akutsituation nicht. Bei manchen wirkt es verzögert oder gar nicht. Oder manche fallen dann fast um.
Also es ist halt, es bringt sich jetzt nichts, weil ich trotzdem so nervös bin. Mhm. Ja, also macht halt bei mir jetzt keinen Unterschied, die Wirkung. Vor allem ich weiß, dass das halt auch von der Wirkung her dann quasi nicht erzielbar ist, wenn man sich da halt so dagegen wehrt. Mhm. Und ja, ich wehre mich halt dagegen. Ja, ja. Ich bin halt dann die sagt, na, ihr müsst jetzt aus dem Fenster schauen. Und wenn es nur eine einzige Veränderung gibt, was ist da los? Deswegen, ja.
Ja, das ist die Angst vor dem Kontrollverlust.
Genau. Es spielt alles so ein bisschen mit. Aber das wollte ich auch noch erzählen. Was auch so merkwürdig für mich ist, das sind Leute, die neben mir im Flugzeug gebetet haben. Also das war wirklich, das war für mich, ich bin jetzt nicht gerade die religiöste Person, aber Menschen, die einfach betend neben mir im Flugzeug sitzen, so quasi auf, bitte lieber Gott, mach, dass wir da wieder rauskommen. Das ist für mich auch so ein ganz, ganz, ganz Orga-Triggerpunkt, dass ich nicht die einzige Person bin, die damit Angst hat, sondern dass es eben viele Personen gibt, die Angst haben. Und das halt wirklich dann betend so signalisieren, das ist für mich halt auch, wo ich mir denke.
Es könnte aber auch sein, was die Frau Rausch vorher gemeint hat, dass es ein bei sich sein, die Gedanken, die Pferde stoppen, weil natürlich das Beten etwas Meditatives hat. Ne? Also es werden ja immer wieder dieselben Dinge gebetet, ja, dieselben Sätze, also ein etwas vor sich herbeten könnte in dem Fall auch gewesen sein, weil jemand einfach wieder bei sich sein möchte. Also ja.
Nur in meiner Stresssituation ist es dann natürlich alles komplett gegen den Flug gerichtet. Also ich habe dann auch keine guten Gedanken, weil ich so in dieser Angst gefangen bin, dass das halt auch dann nichts Positives.
Genau, und das ist ein zentrales Thema, dass die Gedanken eben spielen. Dass es destruktive Katastrophengedanken sind. Und da ist eben die Kunst, oder das kann man üben, also das ist ja das Erfreuliche. Ich meine, es ist eine Übungssache.
Ja.
Man kann aber im Alltag schon damit beginnen.
Ja.
Aber dass man diese Gedanken, diese falschen Fake-Gedanken eigentlich, dass man die stoppt. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und dass man die ersetzt aber wir nennen das kognitives Umstrukturieren, also dass man die ersetzt durch richtige, einfach richtige Gedanken. Man muss sich da gar nichts vor irgendwie plappern, dass alles wunderbar ist, aber man sollte es korrigieren.
Ja. Das ist ja genauso das Gleiche wie Menschen, die Angst vor Tunneln haben, das Tunneln zum Beispiel einstützen. Das ist für mich zum Beispiel gar kein Problem, weil ich bin mit dem Zugfahren groß geworden. Beide Elternteile sind Zugbegleiter. Für mich ist das Normalste, durch einen Tunnel zu fahren.
Genau, wie siehst du mit dem Fliegen.
Ich fahre durch einen Tunnel und ich weiß, ich bin dann gleich wieder draußen. Was soll denn das sein? Das geht an mir schlagartig vorbei. Das bekomme ich nicht einmal mit. Das ist für andere Menschen ist das die Katastrophe. Das weiß ich. Für mich ist es halt das mit dem Fliegen.
Und beim Fliegen ist genau umgekehrt. Ich nehme an, dass du dann auch sehr gespannt auf jedes Geräusch achtest.
Ja, absolut.
Was andere überhaupt nicht wahrnehmen.
Genau. Ich kann zum Beispiel auch nicht Musik hören, weil ich so Angst davor habe, dass ich eben...
Kontrolle abzugeben,
Ganz genau, dass ich halt diesen Punkt verpasse. Es könnte ja irgendwas sein.
Ja, ja.
Also ich bin wirklich dann mit meinen Gedanken überall anders, außer auf meine Ruhe. Meine Ruhe habe ich dann nicht. Also es war vor diesem traumatischen Erlebnis, war es nicht ganz so schlimm wie jetzt. Da bin ich auch sehr ungern geflogen, hatte auch immer Reisetabletten mit, ein Schweibsackerl mit, immer irgendwie irgendwas zum Greifen. Auch weil ich ADHS habe, ist das bei mir generell auch was sehr Motorisches immer gewesen, mit Angreifen und Bewegen. Das ist dann auch, glaube ich, so ein Punkt, ich kann mich halt auch einfach nicht bewegen. Ich sitze halt dann wirklich eng auf meinen Sitz, meine Knie sind komplett abgewinkelt. Hab meine Bewegungsfreiheit nicht mehr. Das ist auch etwas, was mich einschränkt, was ich nicht mag einfach.
Genau, und viele Gedanken, die du uns jetzt beschreibst, ne, die sich immer wieder im Kreis drehen. Ne? Es ist dann, wenn man das unter Anführungsstrichen gedacht hat, denkt man sofort wieder das Nächste und das Nächste, ein Teufelskreis. Sie haben es vorher angesprochen und jetzt bin ich neugierig. Wenn ich möchte, kann ich mir dann quasi noch viel mehr aus dem Buch aneignen, aber vielleicht so eine Übung zum Abschluss für all jene, die uns zuhören, zuschauen. Wie schaffe ich das, diese Gedanken umzuleiten? Gibt es da eine einfache Übung, die ich vielleicht auch im Alltag?
Es gibt ganz eine einfache Übung, eine von vielen. Das ist das Gedankenstoppschild. Das heißt, jedes Mal, wenn ein unangenehmer Gedanke kommt, der einen schreckt, und das kann man, wie gesagt, sehr gut auch im Alltag schon trainieren. Man kann sich jeden Tag vornehmen, ich weiß nicht, 5 Minuten oder so oder 10 Minuten, lasse ich jetzt keinen Angstgedanken zu. Das heißt, wenn ein unangenehmer Angstgedanke kommt, ich sage aber dazu, im Vorfeld ist es wichtig, also die Fakten zu kennen. Weil es bringt nichts, wenn man doch verunsichert wäre und sich denkt, na ja, es könnte ja doch abstürzen oder es könnte irgendwas passieren, ist es schwierig. Aber wenn ich weiß, gut, ich kann da jetzt vertrauen, weil, ich meine, im Buch steht auch von einem Piloten, beziehungsweise man kann sich anders auch Informationen, aber wirklich gesicherte Informationen herholen. Ich weiß jetzt gut, das Flugzeug hält das und das aus und das ist so und es kommen jetzt wieder die Gedanken, was könnte das Geräusch sein oder was könnte da die Turbulenz, die könnte uns jetzt doch irgendwie zum Absturz bringen. Sofort Stopp. Also man kann sich ein Stoppschild vorstellen oder man kann sich zwicken am Unterarm, aber es geht darum, dass man das stoppt, diesen Gedanken, und dass man sofort übergeht, zum Beispiel zu einer richtigen Atmung, Bauchatmung, also ganz bewusst sagt, so, immer wenn so ein Gedanke kommt, nehme ich das gleich als Anker und atme jetzt zum Beispiel 2-3 Minuten gut und richtig und bewusst in den Bauch hinein. Zum Beispiel, ich kann mir aber auch vorstellen, ein Bild, eine Vorstellung, einen schönen Urlaubsort, was auch immer. Aber es geht darum, konsequent dabei zu bleiben, diese Gedanken zu stoppen. Das ist ein bisschen eine Übungssache, aber es funktioniert wirklich.
Genau, also wir wissen ja auch, oder Sie wahrscheinlich noch besser als ich aus der Psychologie, dass es, glaube ich, bis zu 3 Wochen braucht, bis etwas für einen normal ist. Also das ist jetzt auch keine Übung, die man monatelang machen muss, sondern der Geist ist schon auch bereit zu lernen.
Genau. Und vorher aber die richtigen Informationen sich auch anzueignen. Das ist schon auch wichtig.
Abschließend, und Sie als Expertin, lässt sich Flugangst also heilen?
Ja, ich sage jetzt gleich mal ja. Also es ist so, ich habe schon erwähnt, es kommt ja kein Baby mit Flugangst auf die Welt. Also das heißt, die erfreuliche Nachricht, wir lernen, wir haben das gelernt und wir können es auch wieder verlernen. Man sollte vielleicht mit dem ersten Behandlungsziel ein bisschen vorsichtig sein und nicht gleich erwarten, so die Angst, die soll jetzt sofort verschwinden, ich will die gar nicht mehr spüren, sondern das erste Ziel ist zu sagen, okay, ich eigne mir Strategien an, mit deren Hilfe ich dann gut in der Lage bin, mit der Situation zurechtzukommen. Da darf aber die Angst auch gespürt werden, aber ich lasse mich davon nicht mehr unterkriegen, denn die Ängste sind ja sehr perfid. Also die suggerieren ja den Betroffenen, du wirst das nicht aushalten und du bist so klein, du kannst nichts machen, du bist hilflos, und das stimmt aber nicht. Man kann sehr wohl auch Angst spüren und mit seinem Werkzeugköfferchen eben ja sagen, gut, ich nehme das, ich spüre die Angst. Und dann ist nämlich der interessante Effekt, wenn einmal dieser Schalter umgelegt ist, wenn man diese Angst mal auch zulässt, die Angstgefühle, nicht die Angstgedanken, das würde aber jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail führen, dann werden sie auch nachhaltig überwunden. Und ich erlebe, das ist ja, wie gesagt, das Schöne auch an meinem Beruf und an meiner Arbeit, ich erlebe also so oft, dass dann Betroffene völlig auch frei werden von der Angst. Die können das oft selbst nicht fassen. Also da gibt's einen Endorphinausstoß und Glücksgefühle und ja, und auch die das Umfeld hält das oft kaum für möglich. Sagt, das gibt's ja nicht. Also Flugangst kann sich sehr wohl auch in Flugfreude verwandeln.
Ich spüre da jetzt so einen kleinen Ansatz bei dir, einen Hoffnungsschimmer von dieser Freude. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei Ihnen für die wirklich guten Hinweise, für das, dass wir mit dem ein oder anderen Mythos aufgeräumt haben. Bei dir ganz herzlich für dein Vertrauen, dass du uns entgegengebracht hast, dass du uns auch so offen in dich, in deine Seele hast schauen lassen. Und ja, für alle, die sich weiter informieren wollen, die es quasi noch genauer wissen wollen, die können gerne den Podcast an Freundinnen und Freunde weiterleiten und natürlich im Buch nachlesen. Das war Hörenswert, der Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert. Ja, und die ganze Folge zum Nachhören und Weiterleiten, die finden Sie auf unserer Homepage unter www.oeggk.at/podcast und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Das Buch von Irene Rausch, Glücklich fliegen wie auf Wolke 7, das gibt's im gut sortierten Buchhandel. Und wer sich weiter informieren und vielleicht auch eine Therapie beginnen möchte, dem haben wir Hinweise in die Shownotes gestellt. Die nächste Folge von Hörenswert, die dreht sich ebenfalls um ein Urlaubsthema. Ich spreche am 26. Juli mit Anita Frauwallner über die sogenannte Reisediarrhoe. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und vor allem viel Gesundheit.